Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern mit dem zweiten Teil über Hilde Domin. Zu Gast ist ihre Biografin Marion Tauschwitz. Der zweite Teil, der beginnt mit dem Exil, das nicht das Deutschland startet, denn die beiden, also Hilde Domin und ihr Mann, 1936 haben sie geheiratet, Erwin Walter Palm, sie sind ja in Italien, in Rom. Da war Mussolini an der Macht, der Hitler und der Nazi-Politik gefolgt ist. Und so kam es, dass sich zunehmend auch in Italien die Rassegesetze und die Verfolgung von Juden durchgesetzt haben. Hilde Domin und Palm sind viel zu lange dageblieben und konnten mit aller Not sozusagen in letzter Minute aus Italien fliehen.
Und sie haben dann tatsächlich, es gibt diese vielen Wanderführer, Erwin hat die alle gekauft von 1933 und Wanderrouten ausgemacht, wo sie geschaut haben, wo sie vielleicht hätten über die grüne Grenze entweichen können. Aber sie haben immer noch gehofft, es wird sich doch beruhigen, das wird doch nicht zum Äußersten kommen. Deshalb haben sie auch zu spät eigentlich reagiert.
1939, in letzter Minute, gelingt es ihnen, Italien zu verlassen, ich glaube über die französische Grenze. Sie fahren dann über Paris nach England, nach London zunächst, sind dann in der Nähe, aber schon sehr bald im nächsten Jahr, 1940, erwischen sie, kriegen sie ein Schiff, das in die Dominikanische Republik fährt. Mhm. Warum sind sie in die Domrep ausgewandert oder ins Exil gegangen? Warum konnten sie nicht oder wollten sie nicht nach New York gehen? Die USA waren damals natürlich von allen das angesagteste Exilland. Mhm. Und wer in die USA konnte und dort bleiben konnte, der ist nicht woanders hingegangen.
Ja. Hilde Domins Bruder war ja in New York mittlerweile, Kraft der reichen Verwandtschaft von Hilde Domins Mutter. Sie ist geschafft, dann nach England zu kommen, denn es durften 1939 schon nur noch Kinder oder ganz Alte ausreisen. Und das waren sie ja beides nicht. Sie haben das dann geschafft. Immer wieder wurde gedrängt, ihr müsst euch um eine Ausreise bemühen. War vor allem Erwin, der fühlte, ich will's noch abwarten, denn vielleicht wird sich das ja alles legen und wir können wieder nach Italien zurück. Das war sein großer Wunsch. So dass Hilde Domin mit ihrem Vater nach London gefahren ist und haben nochmal die ganzen Fluchtlisten durchgegangen. Und da war dann auf einer Liste gestanden, Dominikanische Republik, Dominican Republic. Also nannte sich schon Republik, obwohl es eine Diktatur war. Die verlangten kein Einreisegeld, war der Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molino, war das tatsächlich dieser Benefaktor, als der er sich gerne ausgegeben hätte? Nein, das war er.
Ein blutiger Diktator.
Da war ein blutiger Diktator, das wusste man aber so vorher nicht. Er hatte im Oktober 37 an der Grenze zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik ein Massaker provoziert. Denn die Haitianer, schwarz, arm, französischsprachig, versuchten immer wieder in die Dominikanische Republik zu kommen, die hellhäutiger durch die spanischen Einflüsse waren, spanischsprachig und wo es noch Arbeit gab. Mhm. Und Trujillo, der war besessen davon, sich aufzuweißen, dieses Wort hatte existiert. Also er war im Prinzip ein Hitler-Fan und der hat nun an der Grenze zu Haiti dieses Massaker provoziert. Das gibt diesen berühmten Sprachtest. Ganz furchtbar, so ein Schibulett, auch ein biblisches Vorbild. Er hat die Bauern mit Macheten ausgestattet und hat gesagt, geht an die Grenze und dann nehmt ein Sträußchen Petersilie und haltet das denen, wo ihr glaubt, dass das nicht unbedingt unsere Leute sind und nicht unbedingt Dominikaner sind, haltet denen den Petersilienstrauß vor die Nase und sagt, Diga Perichil. Perichil mit diesem Jota und dem spanischen R konnten natürlich die französischsprachigen Haitianer nicht aussprechen. Die sagten dann Pevigil oder Pelilil. Und jeder, der das falsch aussprach, wurde an Ort und Stelle mit der Machete in Stücke gehauen und die Überbleibsel hat man in den Rio Massacre geschmissen. Und an diesem Wochenende hat nachweislich der Trujillo etwa 25.000 bis 30.000 Haitianer umbringen lassen. Und dann kam Trujillo, wir nehmen 50.000 bis 100.000 jüdische Migranten auf. Und wir würden sie gerne in Siedlungsprojekte einbauen, einbeziehen. Dass das nachher ein riesen Reinfall und für Trujillo ein großes Geschäft war, das ist jetzt nun mal eine ganz andere Sache. Aber das war eine große Erleichterung. 50.000 bis 100.000, das ist natürlich ein Wort. Darauf haben sich die Palms auch eingelassen und haben dann von England aus sich Tickets für ein Boot besorgt, für die Scythia. Auf demselben Boot wie Stefan Zweig übrigens, da führen die Wege wieder zusammen. Wenn man später gefragt hat, ja, ihr habt ja dann mitbekommen, dass das ein Diktator war, ja, ein furchterregender Lebensretter.
Weil Sie haben ja da auch am gesellschaftlichen Leben teilgenommen.
Sie lebten nach wie vor von der Verwandtschaft in den USA, die jeden Monat ein Budget zur Verfügung gestellt hatte. Damit das überhaupt ausreicht, dieses Geld, hat Hilde Domin in den Bergen Logis bezogen. Da war es erstmal angenehmer von der Temperatur und es war sehr viel billiger als in der Hauptstadt.
Was haben die beiden in Santo Domingo eigentlich gemacht? Sie waren ja lange da, sie waren viele, viele Jahre da.
Ja, sie haben versucht, in der Universität Fuß zu fassen. Erwin Walter Palm hat später dann nach dem Krieg immer wieder diese Möglichkeiten genutzt, dann auf Exkursionen zu gehen und Vorträge zu halten. Immer in der Hoffnung, an einer anderen Uni einen Volljob zu bekommen. Denn das, was er da in Santo Domingo erstmal gemacht hatte, das waren, ja, Sie haben gesagt, Gelegenheitsjobs, das waren kleine Verträge und sie hätten davon nie und nimmer leben können. Domin hat
ohne
einen,
die Hilfe der
ohne
Familie,
die Hilfe der Familie und Domin hat haben, einen Untermieter noch aufgenommen, als Zuschuss dann quasi gehabt haben. Und sie hat in den Bergen seine Werke übersetzt. Erwin hat Gedichte geschrieben auf Deutsch und sie hat sie in Spanische übersetzt. Und sie sagte, eine Zeile war fast eine Stunde, ne, Arbeit, weil er versuchte, diese Werke dann in irgendeiner Form unterzubringen in den USA oder selbst zu veröffentlichen.
Ich würde da gar nicht näher drauf eingehen, außer die Sklavenarbeit sozusagen von der Hilde Domin, denn die waren literarisch einfach nicht bemerkenswert, das, was der Erwin Walter Palm geschrieben hat. Aber der Punkt ist, Hilde Domin hat genau zu dieser Zeit angefangen zu schreiben. Ja. Ihre ersten Gedichte datieren, wenn ich mich richtig an ihre Biografie erinnere, aus dieser Hüttenzeit in den Bergen von Santo Domingo.
Ja.
Richtig.
Und dann hat sie später das Augenmerk drauf gelenkt und sagte, aus der Not und der Trauer über den Tod meiner Mutter. Aber Domin hat nachweislich schon früher angefangen zu schreiben. Und zwar, wie Marcel Reich-Ranitzky zu sagen pflegte, hocherotische, schon die Grenze erreichende Liebesgedichte. Und dann fragt man sich natürlich über den Tod der Mutter, wieso schreibt man da hocherotische, schon die Grenze erreichende Liebesgedichte? Zum Beispiel, mein Geschlecht zittert unter dem Griff deines Blicks. Du öffnest alle Türen, 1000 kleine Blüten öffneten sich auf meinem Körper.
Wie lange waren Sie in Santo Domingo, die beiden?
Von 1940 bis 1954, kann man sagen. Mhm. Also bis 1953, das letzte Jahr 1953, waren sie in den USA. Da hatte Hilde Domin ein Guggenheim-Stipendium für Erwin Walter Palm erwirkt.
1954 sind sie dann, also nach dem Ende dieses Guggenheim-Stipendiums, in die Bundesrepublik zurückgekehrt. Wobei das eigentlich genau genommen nur so zur Hälfte gilt, denn diese Rückkehr nach Deutschland oder diese Aufenthalte in Deutschland waren immer wieder unterbrochen von ausgiebigen langen Reisen oder Aufenthalten, besser gesagt, in Spanien. Ja,
ja, aber nicht freiwillig, ne? Das muss man ja auch so sehen. Das war ein Rückkehrstipendium, das der DAAD den Palms gewährt hatte. In der Zeit sollten sie versuchen, an irgendeiner Uni in Deutschland oder im nahen Ausland Fuß zu fassen. Und Erwin Walter Palm hat da 40 Vorträge in 50 Tagen gehalten, durch ganz Deutschland durch. Also er war an allen möglichen Orten und Unorten, die man sich nicht wünscht, dort wirklich sein Leben lang bleiben zu müssen. Hat alles versucht, aber er kam nirgends an. Und in Universitätsunterlagen kann man nachlesen, dass die Universitäten quasi geschachert haben. Mensch, könnt ihr das nicht möglich machen? Wir verzichten dann auf die eine Stelle, dann braucht ihr uns kein Geld geben. Also sie haben ihn rumgeschoben wie einen schwarzen Peter. Und der war ja nicht dumm, sein hochintelligenter Mensch, der gesagt hat, in all den Augen sehe ich will dich nicht. Ich will nicht, dass du hier bleibst. Denn die Rückkehrer, die Juden, die überlebt hatten, das war ja das personifizierte schlechte Gewissen. Antisemitismus, der blühte nach wie vor. Ja. Ne? Und man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass also nicht die Verfolgung von Verbrechen ersten Rang hatte, sondern die Integration der Täter vorrangig war.
Das war es ja auch.
Und heute weiß man, dass es ja so auch gewesen ist. Ne? Also hat man dann eine andere Möglichkeit gesucht und hat gesagt, dann versucht doch nochmal ein Spanien-Stipendium zu geben. Das hat denn die Deutsche Forschungsgesellschaft zusammengeklaubt. Und 7 Monate in Spanien. Vervollkommne da deine Kenntnisse über iberoamerikanische Kunstgeschichte, Kultur und Kunstgeschichte.
In dieser Zeit haben Sie aber auch Autoren, und zwar einige, kennengelernt und versucht zu übersetzen. Also nicht nur spanische. Alexandru zum Beispiel, den später Nobelpreisträger, den haben Sie kennengelernt. Sie haben den übersetzt, oder Hilde hat ihn übersetzt. Ungaretti, Italiener, übersetzt. Palm hat, glaube ich, Lorca auch übersetzt, Hilde hat mit übersetzt. Ich frage deshalb, es interessiert mich deshalb, weil ich gern wissen möchte, was von diesen Autoren, die Sie damals kennengelernt haben, hat die Gedichte von Hilde Domin beeinflusst?
Die spanischen Dichter haben sie schon in Santo Domingo beeinflusst, denn sie haben ihr Spanisch geschärft und verbessert anhand der Übersetzungen. Sie hatten spanische Literaturen, haben die ins Deutsche übersetzt, und zwar gemeinsam, beide gemeinsam. 1954, sie waren ja dann immer wieder hier, um zu gucken, wie geht's weiter. Und in der Zeit ist sie wirklich hausieren gegangen mit den Gedichten, die sie in Santo Domingo übersetzt hatten, und hat beim Piper Verlag als erstes vorgesprochen. Und das war ja so ein bisschen exotisch auch. Da kommen jetzt überlebende Juden zurück, denn man weiß, die haben so lange in Santo Domingo gelebt, in der Karibik, und haben dann die Spanier übersetzt. Und da war man dann neugierig drauf, und da hat der Piper Verlag gesagt, ja, ich mache das dann auch.
Rose aus Asche ist eine Anthologie mit spanischen Autoren.
Genau. Rafael Alberti, der hat Hilde Domin sehr beeinflusst, das kann man wirklich nachvollziehen.
Ein wunderbarer Dichter.
Ja, und dann hat dieser Verlagsleiter gesagt, ja, ungnädige Frau, was machen Sie eigentlich? Ja, ich schreibe auch so ein paar Gedichte. Ach, dann schicken Sie doch mal eins vorbei. Und da hat sie ihm das geschickt, und dann steht bei den Verlagskorrespondenzen besser als der Mann, steht da an der Seite dran. Und dann hat sie gesagt, fände ich natürlich toll, wenn Sie das veröffentlichen würden. Erst machen wir diesen Band fertig. Nein, sagt er, ich will schon vorher in Hochland, eine Literaturzeitschrift. Und noch bevor die Anthologie mit den spanischen Dichtern fertig gedruckt war, kamen Hilde Domins Gedichte in den Literaturzeitschriften.
1954 hat, das ist ja wichtig, die Hilde Domin ihr erstes Gedicht veröffentlicht. Da war sie schon 45. Normalerweise machen junge Autorinnen das mit 15 oder mit 18.
Ja, ja. Also da war sie schon veröffentlicht worden, und zwar unter dem Namen Domin. Sie hat nämlich den Vorschlag von Wolfgang Weyrauch angenommen, ein Hamburger Journalist, der gesagt hat, nennen Sie sich doch, sagte einer, als ich in Deutschland an Land ging, mit dem Namen Ihrer Insel. Das ist das Gedicht Landen dürfen, das sie dann in Frankfurt 1959 geschrieben hat, in dem Jahr, als ihr erster Gedichtband dann auch rauskam. Ich nannte mich, ich selber rief mich mit dem Namen einer Insel. Es ist der Name eines Sonntags, einer geträumten Insel. Kolumbus erfand die Insel an einem Weihnachtssonntag. Sie war eine Küste, etwas zum Landen, man kann sie betreten. Die Nachtigallen singen an Weihnachten dort. Nennen Sie sich, sagte einer, als ich in Europa an Land ging, mit dem Namen Ihrer Insel. Daher kommt der Name Domin von der Dominikanischen Republik, und drum auch nicht Domin, denn es heißt ja nicht Dominikanische, sondern wenn Domin sich vorgestellt hat, dann war das immer Hilde Domin. Na, also kurz und zackig gesprochen. Und daraufhin ist man aufmerksam geworden auf diese Dichterin, die dann Schale im Ofen war das erste Gedicht, das in Hochland veröffentlicht worden ist.
1959 ist ihr erster Gedichtband in Deutschland erschienen, eine Rose als Stütze, bei Fischer.
Man hat immer wieder geschoben. Sie sollte schon im Jahr davor veröffentlicht werden, aber da hat er Hirsch erstmal den Celan vorgenommen mit Sprachgitter. Domin war sehr erbost, weil das nun wieder ein anderer war, eben tatsächlich Exilschriftsteller. Celan und Domin sind sich nie begegnet und waren sich nicht grün. Sie hat sehr um seine Freundschaft gebuhlt. Er hat das abgelehnt, hat auch Mitarbeit an ihren Doppelinterpretationen abgelehnt. Und natürlich war Rudolf Hirsch durch die Liaison, die er mit Hilde Domin hatte, nicht gewillt, alle Gedichte zu veröffentlichen. Denn er fand darin sein Leben gespiegelt.
Einige Gedichte.
Trostlose Kahnfahrt. Ne?
Die sind eben nicht Erwin Walter Palm als Background-Folie geschuldet, sondern dem Chef des Fischer Verlags damals.
Und er hat die erstmal unter den Tisch geschoben und hat gesagt, die will ich nicht veröffentlichen sehen. Jeder, der uns kennt, der sich in der Literaturszene auskennt,
der weiß,
wovon wir sprechen. Ne? Das war ein großes Dilemma. Aber Bermann Fischer und die haben dann ihn gedrängt, haben gesagt, doch, das ist eine Frau, die gut ankommt. Die Gedichte werden gelesen. Denn man ist auf Domin aufmerksam geworden, hat immer wieder auch nach den Veröffentlichungen in Zeitungen gefragt. Was ist mit dieser Frau? Können wir da noch mehr lesen? Und dann haben sie das veröffentlicht. Nur eine Rose als Stütze.
Wie ist der Band angekommen bei der Kritik in der Öffentlichkeit?
Sehr gut. Walter Jentz hat als erstes diesen Band besprochen und hat den hoch gelobt. Das ist also eine Dichterin, die zu warten verstand, die keine kruden Metaphern benutzt, sondern eine Sprache spricht, die alle anspricht und trotzdem in allen Bereichen anwendbar ist. Eben diesen magischen Gebrauchsgegenstand hat er wohl im Kopf gehabt, den Hilde Domin dann selber später geformt hatte. Und vor allem war man auch von dem Titel sehr angetan. Und Walter Jentz hat das ausgegeben, die Dichterin der Rückkehr, für die war die deutsche Sprache die Rose und diese Rose war ihre Stütze. Und später hat man in den Briefwechseln, also später sage ich jetzt nach Hilde Domins Tod, habe ich in den Briefwechsel mit Hermann Hesse gelesen, was das für eine Rose war. Das war eine veritable Rose, die der Verlagsleiter Hilde Domin geschenkt hatte. Und diese Rose hat sie da, als er sich von ihr verabschiedet hatte und gesagt hat, das wird nichts mit uns, da hat sie diese Rose mitgenommen in ihr Bett und hat ihr ein eigenes Kopfkissen zugesprochen. Und wenn sie nachts rübergefasst hat, dann fühlte sie nur eine Rose als Stütze.
Das Buch ist nicht nur bei der Kritik gut angekommen, sondern sehr bald auch bei den Lesern.
Ja.
Die hat überraschend für ein Gedichtband, ganz ungewöhnlich für ein Gedichtband, hohe Auflagen gehabt.
Hohe Auflagen. Vor allem die Zeit hat ein Gedicht am Ostersonntag da drin abgedruckt. Und dann kam mit dieser Osterpost zu Domin in die Berge, wo sie noch logierte, gleich die ersten Dankeschreiben, die gesagt haben, was ist das für eine tolle Dichterin, die uns aus dem Herzen spricht. Alles kann ich nachvollziehen. Was hat diese Frau erleben müssen? Ich sehe da drin das Exil, ich sehe Schicksal, ich sehe Lieben, ich sehe Vertriebenheit. Also kam ganz gut an.
Ich will mal ein bisschen ketzerisch werden. Nicht so richtig im Ernst, aber auch nicht so ganz unernst. 1959 und vor allen Dingen in den 60er Jahren ist ein Titel oder ein Bild wie eine Rose als Stütze unbedingt hinzunehmen. Aber ist es nicht so, dass wir heute, es ist noch kein Kitsch, aber vorsichtigere Reaktion auslöst, als es damals war?
Ja, aber warum darf nicht die Sehnsucht nach ein bisschen Kitsch auch befriedigt werden? Wenn man sagt, das ist doch ein schönes Bild, nur eine Rose als Stütze. Wenn ich eine Rose geschenkt bekomme, stell sie zu Hause in die Vase, dann weiß ich, von wem ich die geschenkt bekommen habe, wer mir das geschenkt hat. Ich lebe mit dieser Rose und die Rose erzählt eine Geschichte und ich denke, dass das viele Menschen angesprochen hat und auch heute noch durchaus anspricht. Die Folgetitel sind ja nicht mehr so eindeutig wie diese Rose als Stütze. Denken Sie an Ich will dich. Da hat mir gerade jetzt letztes Wochenende auf der Tagung in Nürnberg jemand gesagt, sind das nicht Liebesgedichte, die sie da schreibt? Sag ich, nein, das sind hochpolitische Gedichte, die sie in diesem Band veröffentlicht hat, gerade in den 60er Jahren.
Sie spielt ja damit mit dem Missverständnis.
Eben, also, ganz bewusst setzt sie das ein.
Mit dem Titel mache Ich will dich, setze ich natürlich darauf, dass der vielleicht auf beides, dass der die Leserin motiviert, das Buch zu kaufen. Und weil sie denken, sie sind Liebesgedichte und sie gerade unglücklich oder glücklich verliebt sind und erst dann merken, dass sie veräppelt wurden, weil es politische Gedichte sind. Lass uns mal eins lesen.
Gerade dieses Ich will dich. Ich will dich. Freiheit, ich will dich. Aufrauen mit Schmirgelpapier, du Geleckte, die ich meine. Meine, unsere Freiheit von und zu, Modefratz. Du wirst geleckt mit Zungenspitzen, bis du ganz rund bist. Kugel auf allen Tüchern. Freiheit, Wort, das ich aufrauen will. Ich will dich mit Glassplittern spicken, dass man dich schwer auf die Zunge nimmt und du niemandes Ball bist. Dich und andere Worte möchte ich mit Glassplittern spicken, so wie es Konfuzius befiehlt, der alte Chinese. Die Eckenschale, sagt er, muss Ecken haben, sagt er, oder der Staat geht zugrunde. Nichts weiter, sagt er, ist vonnöten, nennt das Runde rund und das Eckige eckig.
Ab 1961 lebt Hilde Domin dauerhaft in Heidelberg. Warum Heidelberg? Weil es ihr von früh auf schon als Studentin vertraut war?
Das mag sicherlich eine Rolle gespielt haben, dass sie an Heidelberg beide romantische, liebevolle Gedanken hatten. Im Kunsthistorischen Institut hat ein befreundeter Professor den Palm angefordert und hat durchgesetzt, dass an der Heidelberger Uni eine KW-Professur eingerichtet wird, man sagt leger eine Canbeck-Professur. Also wenn der Professor emeritiert wird, wird diese Stelle nicht neu besetzt. Und Domin ist auf Lesereisen gegangen von Anfang an und die Lesereisen waren sehr gut besucht. Da hat sie viele Bücher verkauft und da war sie die beste Botschafterin ihrer selbst
und
geworden.
Und damals auch akzeptabel bezahlt. Ja.
Und es folgten die Auflagen und die weiteren Auflagen. Und Domin schrieb dann mit dieser Kölnerin, die Leute, die lieben mich, die Leute kaufen meine Bücher, aber ich werde in der Literaturszene nicht wahrgenommen. Also ein Preis muss her. Denn dann ist es so, wie Reich Ranitzky sagte, aber wenn man mal einen Preis hat, dann bist du preiswürdig, dann bist du auf dem Fließband der Preiswürdigkeit.
Hilde Domin hat den ersten Preis, das war der Ida Demel-Preis, glaube ich, ja. Sie hat den ersten Preis erst 9 Jahre nach dem ersten Buch erhalten, über 20 Jahre nach dem Schreibbeginn und 15 Jahre nach den ersten Publikationen. Der Normalfall auch heute ist, dass man den ersten Preis, auch wenn der eher vielleicht klein ist, 5 Jahre oder so nach dem Schreibbeginn erhält, aber meistens doch schon einen Preis nach dem ersten Buch und nicht erst 9 Jahre danach.
Es dauerte lange und es hätte vielleicht noch länger gedauert, wenn nicht Frauenpower da zusammengespielt hätte. Es lag daran, dass sie in den 60er Jahren in der Literaturszene, in der männerdominierten Literaturszene, kann man sagen, unterzugehen drohte. Man hat sie nicht wahrgenommen, man hat ihr das eigene Glockenläuten, wie Reich Ranitzky sagte, übel genommen, dass sie überall sagte, hier, lest doch meine Gedichte, die sind gut. Und warum kriege ich nicht, warum werde ich nicht? Sie hat dann bei Jurys angerufen, steht mein Name auf der Liste.
Das
darf man gar nicht machen, das ist ein No-Go. Warum macht sie das?
Sie ist doch intelligent genug, um zu wissen.
Ja, aber sie war ganz verzweifelt.
Und 1000 Leute haben mir das sicher gesagt, bitte,
mach das
Hilde,
nicht,
mach das nicht.
Warum da hat sie sich nicht dran gehalten. Sie hat gedacht, da müssen die doch merken, ich muss mich ins Licht der Öffentlichkeit bringen. Und dann müssen die doch merken, dass ich da bin, dass ich gut bin. Und man hat ihr natürlich auch übel genommen, dass sie als Jüdin so aufmüpfig ist, möchte ich mal sagen. Da kommt so eine kleine Person her, ist nicht demütig, dass sie nun wieder hier freundlich aufgenommen wird, sondern sie eckt an, sie kritisiert als Jüdin auch Juden.
War das in den 50er Jahren sicher so, sicher auch in den 60er Jahren, zumindest so, bis zur Studentenrevolte. Ja.
Und die Literaturszene war männerdominiert. Ne? Von Suhrkamp und von Fischer, da gab es überall die Lektoren und die Männer, die da untereinander sich ausgetauscht haben und natürlich dann auch beschlossen haben, wer kriegt einen Preis, wer kriegt keinen Preis, Vorschlagsliste hatten. Da hat dann auch Erwin Walter Palm leider sehr negativ mitgewirkt. Er hätte können, wie Orpheus, seine Eurydike aus der Unterwelt befreien. Aber das hat er, wie Orpheus, verdattelt. Er hat nicht auf den leisen Schritt vertraut, dass die schon hinter ihm herfolgt, sondern Er hat sich umgedreht und damit war das alles zunichte gemacht worden. Ne?
Es ist doch über Jahrzehnte lang, das sind ja jetzt fast 30, 40 Jahre, dass Erwin Walter Palm sich immer noch nicht damit abgefunden hat, dass Hilde Kamen eine Dichterin ist, auch eine erfolgreiche Dichterin und immer noch gegen sie, sie vielleicht nicht mehr verprügelt, aber immer noch gegen sie intrigiert dann.
Die geistige Prügel, die ist ja genauso vernichtend wie eine körperliche Untat. Und 69 hat Hilde Domin das Gedicht Abel steh auf geschrieben. 69 sind sie aus ihrem ersten Domizil im Heinsbachweg in Heidelberg ausgezogen, weil es nächtliche Drohanrufe.
Sie wurden belästigt, ja.
Sie wurden belästigt, Drohanrufe von Neonazis. Neonazis patrouillierten in dem Heinsbachweg mit Schäferhunden und bedrohten die Nachbarn und sagten, wir hetzen unsere Hunde auf euch, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass die Juden aus diesem Haus ausziehen.
Die Polizei hat nichts dagegen unternommen.
Nein, die haben sich taub gestellt. Und dann ist zu allem Unglück noch direkt über Palms der Ex-Schwager von Hitler eingezogen.
Gut, aber das war eher ein Zufall.
Ja, aber trotzdem war das ganz furchtbar, ne? Denn der hat sich gleich zu erkennen gegeben, ich weiß, dass sie Jüdin sind. Und da ist ihr die Schachtel mit den Eiern aus der Hand gefallen und dann gab er sich zu erkennen. Ne?
Das ist doch schön, ich kann jeden Tag verprügeln, wenn er mir begegnet.
Ja, also das war sehr dramatisch. 69 sind sie in den Greinbergweg gezogen, wo sie dann da geblieben sind bis zum Tod beide. Ne?
Kennengelernt und zwar mal Besuch. Was für ein Verhältnis hat Hilde Domin zu Heidelberg gehabt? Sie war dann ganz dankbar oder hat Heidelberg ganz gern
gemocht? Ich liebe
gemacht.
Heidelberg, hat sie gesagt. Okay. Ich liebe Heidelberg. Sie hat das ja auch in den ersten Jahren, 29, da hat sie das Heidelberg erwandert. Drum war die auch so fit. Die ist in jungen Jahren als Studentin alle Wege zu Fuß gemacht. Sie ist auf die Berge hoch, sie ist von der Altstadt hoch auf den Kohlhof marschiert, ne? Und auf den Königstuhl. Also sie hat große Wanderungen gemacht. Sie sind auch von Heidelberg nach Neckargemünd gelaufen. Domin war eine gute Schwimmerin. Die hat dann in diesen Badeanstalten, die es da noch gab, 1929 ist sie den Neckar aufwärts geschwommen und gepaddelt. Palm nicht, der war kein Wassermensch. Aber Domin war eine Wasserratte und hat auch in Santo Domingo immer doll geschwommen, hat sich einen Trampelpfad zum Meer gemacht und die Einheimischen haben großen Augen geguckt und haben gesagt, Signora, was ist mit den Haien? Aber sie war sich sicher, dass die Haie sie nicht fressen werden. Ne?
Die Haie sind keine Antisemiten.
Ja, und dann kam 69, Auszug, Umzug, der Friede. Erwin Walter Palm hat nochmal einen letzten Versuch gemacht, in Darmstadt auf einer Probebühne ein Theaterstück zu lancieren. Und das hat vernichtende Kritik bekommen. Die hat er ihr aber ganz brav, wie ein kleiner Junge, auch alle zugeschickt. Denn sie hatte da einen Lungeninfarkt gehabt in der Zeit. Und das war dann sein Ende gewesen mit seiner Schreiberei. Und ab da hat er auch das große Projekt in Mexiko bekommen, das dann besagte, Erwin Walter Palm ist im Wintersemester in Mexiko und im Sommersemester lehrt er in Heidelberg.
Im Greinbergweg, das war zwar eine gemeinsame Wohnung, aber im Endeffekt war es doch, wenn ich das richtig verstanden habe, in ihrer Biografie so, dass sie 80% der Zeit überhaupt nicht zusammen waren.
Nee, aber sie haben viel telefoniert und aus der Ferne funktionierte diese Beziehung wieder. Da haben sie sich bereichert, da hat Hilde erzählt. Da hat er sich auch gefreut, dass sie mittlerweile Erfolg hat, denn dann hat er seine eigene Schriftstellerei aufgegeben und war dann sehr zufrieden und hat sie ab da unterstützt. Und dann hat sie ja diesen ersten Ida-Demel-Preis bekommen.
Und dann ging es knall auf Halt. Sie hat 19, also an die 20.
Ja, das war dann wirklich das Fließband. Das war der Opener. Man braucht erstmal was, denn sie haben noch gar keinen Preis. Dann heißt das, naja, das wird ja wohl seinen Grund haben, ne? Weshalb sie noch keinen
Preis hat. Sie hat richtig viel Preise, fast zu viel, hätte ich jetzt ironisch gesagt oder halb ironisch gesagt, im Verhältnis dessen, was sie geschrieben hat. Ja. Sie hat wie viel, 4 oder 5 Gedichtbände, ich weiß gar nicht. Also,
es gab etliche Sonderausgaben dann.
Ja, 4 oder 5 Gedichtbände.
5 Gedichtbände.
Sie hat auch andere Sachen geschrieben, also einen Roman, Sie haben darüber geredet, das zweite Paradies. Der kam aber, glaube ich, nicht besonders gut an.
Damit konnte man nichts anfangen, das war zu nah. Ich habe ihr auch gesagt, ich habe es jetzt 5-mal angefangen.
Stilistisch, ja, das ist irgendwie so eine...
Sie hat es dann als Textcollage versucht.
Collagenartig, ne?
Aber wenn Sie jetzt heute mit dem Biografiewissen diesen Roman lesen, dann sagen Sie, boah, das ist ja autobiografisch. Das kann man ja 1:1 übertragen. Mhm. Alle kommen vor, die in den Briefen, in der Biografie vorgekommen
sind.
Also
sie konnte keinen Roman schreiben. Sie war keine Romanschriftstellerin, nee, offenbar.
Sie hat Kurzgeschichten geschrieben und sie hat die in den Antillen. Auf den Antillen hat sie ja auch schon sehr gut beobachtet. Sie war eine hervorragende Beobachterin und hat die Antillengeschichten geschrieben und hat da eine tolle, überzeugende Prosa geliefert.
In welchem Buch von ihr sind die veröffentlicht?
Die waren lange gar nicht veröffentlicht. Ich habe
ja,
so ein
eben,
paar
angenommen.
Ja. Und jetzt haben zwei junge Herausgeberinnen haben diese 8 Antillengeschichten, die als Manuskript im Literaturarchiv Marbach waren, die haben sie veröffentlicht.
Also Hilde Domin hat zu Lebzeiten keine Erzählungen veröffentlicht?
Nein, gar
nicht.
Auch nicht
in Literaturzeitschriften?
In der Frankfurter Rundschau, doch. Da kam eine dieser Geschichten schon mal vor.
Aber nicht als Band, ja.
Nicht als Band, da gab es in dieser Art nichts. Ein Kinderbuch, in Kinderbüchern hat sie kleine Geschichten über den Mond, wie der in Santo Domingo auf einer ganz anderen Seite steht. Und der einohrige Kater, da hat sie Geschichten drüber geschrieben. Die kamen auch gut an, aber sie hat nicht das Genre Kinderschriftsteller bedient und man möchte heute ja immer wieder auf die Schriftsteller orten. Ne,
ja, aber sagen, sie hat sich offenbar, Entschuldigung, wenn schon, aber sie hat sich offenbar nicht bemüht, diese Antillengeschichten, diese Erzählungen selbst zu veröffentlichen.
Nee, sie wollten aus dieser Zeit eigentlich gar nicht viel übernehmen. Das war auch, glaube ich, der Grund, warum sie zum Beispiel nicht in die USA sind. Da war noch zu viel Verwandtschaft. Die haben noch zu viel aus ihrer traurigen, armen Biografie gekannt. Also hat sie das gar nicht aufnehmen wollen.
Aber ich habe sie unterbrochen, weil sie sagten, zwei junge oder jüngere
Herausgeberinnen, die 8 Antillengeschichten jetzt veröffentlicht haben. Was mir gar nicht gefällt, ist, dass die Texte, die ja noch nie veröffentlicht worden sind, nun von den zwei Frauen bearbeitet wurden.
Und ich finde, das heißt,
das kann man nicht machen. Das heißt zum Beispiel, na doch, das weiß ich schon, ich habe die gelesen, ich kenne ja die Originale und habe gesehen, dass sie über die Frauen in den Bergen von Santo Domingo schreibt, zum Beispiel die Vitalis, das war eine teuflische Schönheit, eine Mischung aus Haitianerin, Dominikanerin und Zigeunerin. Und da hat man sofort ein Bild. Und was machen die zwei Frauen jetzt draus? Sie lassen die teuflische Schönheit durchaus. Das war eine teuflische Schönheit.
Aber die Zigeunerin muss weg.
Eine Mischung aus Haitianerin, Dominikanerin und Sinti und Roma. Ist das nicht...
Ja, das ist ja natürlich eine Fälschung, weil Hilde Domin und auch niemand anders zu dieser Zeit den Begriff Sinti und Roma benutzt hätte. Das ist genauso gut, wie wenn ich sage, also Literatur verfälscht und irgendwas herausgebe, ein Text, der jetzt 30 Jahre alt ist, und da steht halt das Wort Neger drin. Also bin ich verdammt nochmal schon aus intellektueller und erst recht herausgeberischer Redlichkeit dazu verpflichtet, das Wort Neger zu benutzen, weil das damals eben noch kein B-Wort ist. Das ist heute vollkommen zu Recht Wort, das man nicht mehr gebrauchen soll, aber natürlich gebrauchen darf als Zitat. Und
wenn es ein Zitat aus dieser Zeit ist, und dann kann man das ja auch zurechtfügen und kann eine Anmerkung machen. Das haben wir gelassen. Aber im Vorspann sagen sie, wir haben all diese politisch unkorrekten Begriffe rausgenommen, verändert, weil wir auch möchten, dass junge Leute sich mit der Literatur befassen.
Das ist Nazi, das ärgert mich wahnsinnig. Das ist,
ich habe an den Verlag geschrieben.
Nazi-Sprachpolizei, da sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Das ist das, was einem nicht passt. Wird einfach umbenannt, vollkommen egal.
Also es darf auch nicht sein. Ne?
Aber ich würde gerne, da die Sinti und Roma, die ich kenne und ich kenne viele, verteidigen. Wenn die das Buch herausgegeben hätten, die wären nicht auf diese blöde Idee gekommen, diesen Begriff zu streichen bzw. zu ersetzen.
Aber hätten vielleicht die Anmerkung gemacht, Hilde Domin hätte sich heute sicherlich anders ausgedrückt.
Ja, klar, würde sich, und Hilde Domin würde sich heute auch, wenn sie heute schreiben würde oder reden würde, anders ausdrücken.
Punkt. Ja. Oder an Laternenpfahl lehnte ein Neger, der lässig auf das Zeichen von Trujillo wartete. Dann schrieben sie, am Laternenpfahl lehnte ein Mann mit schwarzem, gelocktem Haar.
Also wir nennen den Namen nicht dieser Herausgeberin und wir nennen auch nicht den Verlag. Wir können nur hoffen, dass es in der Versenkung verschwindet.
Ja, oder die zweite Auflage korrigiert wird. Ich habe dem Verlag geschrieben, ich habe ihnen die ganzen Textbeispiele.
Haben Sie Hoffnung, dass das passieren wird?
Eher nicht, ne?
Ja, ich auch nicht. Sie hat auch andere Arbeiten geschrieben, über den Roman Das zweite Paradies haben wir geredet, aber sie war auch essayistisch, literaturtheoretisch tätig. Und ich finde, dass es damals wichtige Bücher waren. Wir haben im Deutschunterricht die Doppelinterpretation behandelt. Wir haben auch zumindest Auszüge zu lesen gekriegt und zu diskutieren gekriegt im Deutschunterricht aus Wozu Lyrik heute. Ich denke, beide Bücher würde man heute nicht mehr machen. Man muss einfach sehen, sie sind 50 Jahre alt. Oder ein
bisschen. Aber sie haben durchaus noch Bestand. Also wir haben jetzt bei der großen Domin-Ausstellung okay. haben wir einige Beispiele dann daraus zitiert und die sagten, immer wieder war das Feedback, boah, wie modern.
Was finden Sie gut an den Doppelinterpretationen, was finden Sie gut an Wozu Lyrik heute?
Ja, Domin war ja aufgrund ihrer eigenen Geschichte sehr neugierig, ja. was die Lavant zum Beispiel mit dem roten Hahn, was die Farbe Rot da ja. bedeutet. Ne? Sie wollte das wissen. Die haben aber nicht damit rausgerückt. Und sie hat dann gebuhlt und hat gesagt, stellen Sie sich vor, wenn später die Jugend dann diese Gedichte liest und dann wissen sie, und also sie müssten helfen. Und nein, sie gibt das nicht preis und sie sagt das nicht und das soll man so nehmen, wie es stehen bleibt. Ja, sie war einfach neugierig, wie andere diese eigene Lyrik beurteilen. Und sie hat ja immer einen Dritten dazu geholt, der dann eine Fremdinterpretation macht. Und im Prinzip ist das der Vorläufer von den Frankfurter Anthologien. Ja. Denn nichts anderes hat ja. der Reich Ranicki gemacht, dass er andere Autoren ein Gedicht mhm. von einem anderen Autor interpretieren lässt. Das hat man gerne gelesen. Vor allem in Japan ist das eingeschlagen wie eine Bombe, das an der Universität 6 Millionen Auflage hat, dieses Buch in Japan gebracht.
Wahnsinn.
Wahnsinn, ne? Deshalb kannte man Hilde Domin auch. Und es gibt viele Gedichtbände auch, die ins Japanische übertragen worden sind.
Über 30 Sprachen übersetzt oder noch mehr?
30 jetzt so. 30, ja, okay. Ja, ja. Aber ganz besondere Sprachen. Also das ist sehr erfreulich, das ganz besonders. Erst in Anthologien erschienen und dann ist man darauf aufmerksam geworden und hat immer wieder die mehrere zusammengefasst. Natürlich oftmals gehört zur Interpretation in eine andere Sprache übertragen, dass man vom Leben Bescheid weiß. Ne? Das ist ja ganz wichtig.
Wozu Lyrik heute? Was gefällt Ihnen daran?
Dass man der Freiheit des Wortes eine Bresche schlägt. Das denke ich, das ist mit Lyrik leichter möglich, weil das Gedicht ein Augenblick von Freiheit ist. In dem Gedicht kulminiert alles, was man aussagen möchte, und man verkürzt es. Das ist auch besonders wichtig. Also man braucht keine lange Erklärung wie in einem Prosatext, sondern man kann, wenn das Bild gelingt, mit ganz wenig sehr viel Aussage machen. Und es befreit den Schreiber, die Schreiberin, auch von dem, was sie quält. Ne?
Was ist Ihr Lieblingsgedicht oder was sind die 10 Lieblingsgedichte der Hilde Domin von Ihnen?
Also sicherlich gehört Bitte dazu. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Ein Gedicht, das mir sehr gut gefällt, weil es eine ganz andere Hilde Domin zeigt, ist Harte fremde Hände. Und wenn man immer sagt, diese Gedichte, die sind doch voller Liebe und voller Hoffnung und voller Optimismus. An diesem Gedicht sieht man, dass das Gedicht auch ganz hart sein kann. Also brutale Bilder. Und dennoch, und dieses Dennoch ist so typisch für Domin, das gefällt mir so an ihr, kommt immer wieder ein weiches Ausklingen. Und das ist auch bei diesem Gedicht so. Harte fremde Hände, geschrieben 1952 in Santo Domingo, als Palm, wie sie ihrem Bruder schrieb, Dinge getan hat, die man niemanden erklären und erzählen darf. Aber da wollte sie auf die Straße gehen und sich selbst prostituieren, um ihm das alles zurückzuzahlen, hat es dann aber natürlich nicht gemacht. Aber im Gedicht, und das ist wieder das Gedicht, das Augenblick von Freiheit, im Gedicht schreibt sich das alles von der Seele. Harte fremde Hände sollen über mich fahren wie Pflüge und deine Wurzeln zerreißen. Ich will meinen Körper einreiben mit fremdem Schweiß wie mit einer beizenden Salbe, dass alle Poren vergessen, wie du riechst. Haare ohne Namen sollen auf meiner Haut liegen, wie Tannennadeln auf dem Waldboden. Andere Lippen, die Augen küssen, die für dich weinen. Und meine Seele, die dich sucht, so natürlich wie abends ein Vogel über das Meer fliegt, verliert die Richtung und kommt nie wieder an Land.
Schönes Gedicht.
Ja, eindrucksvoll, spannungsgeladen. Und ich lese diesen letzten Passus ganz oft. Und meine Seele, die dich sucht, so natürlich wie abends ein Vogel über das Meer fliegt, verliert die Richtung und kommt nie wieder an Land, ganz oft in Todesanzeigen.
Ja.
Und da muss ich dann immer
Es ist das negative Noah-Prinzip, ja, der ausgeschickten Taube, der, die
genau,
eben nicht zurückkommt, sondern ja, sich verirrt.
Auch wieder ein Bibelmotiv, dass sie umkehrt. Ja, ne? So wie wir das ganz oft bei Hilde Domin haben, zum Beispiel auch auf welch verlässlichen Stern, 1953 in Vinyl Haven geschrieben, wie ich vorhin mal sagte, in der Zeit, als sie sehr, sehr glücklich war. Und ihr Verhältnis zu Palm reflektiert. Das kleine schwarze Schaf, das Stößige mit der weißen Locke und den zärtlichen Augen. Wo führe ich es hin? Wo schließe ich es weg? In welch sicheren Stall mein kleines Schaf, mein einziges Schaf, wenn die Gefahr kommt, die furchtbare Pest, die alle Herden verseucht? Schon öffnen sie die Gräben für das große Sterben und halten die Fackeln bereit für das Verbrennen der Leichen. Ich, armer, hilfloser Hirte, mein Schäfchen mit den zärtlichen Augen, auf welche Alm, auf welch verlässlichen Stern mit guten Kräutern rette ich es hin? Denn Gott gab mir das Schaf, das stößige kleine Schaf mit den zärtlichen Augen und sagte, hier hast du dein Schaf, ein lebendiges Schaf für die grünen Weiden des Herzens. Du darfst mit ihm spielen. Du bist nicht mehr allein. Doch eines erwarte ich von dir in diesem Leben. Nicht sonst. Pass mir gut auf mein Schaf.
Auch toll und ganz typisch, wie sie bis zur Ununterscheidbarkeit das Schicksal von Shoah verfolgten mit dem Schicksal ihrer persönlichen Liebe amalgiert.
Ja, ja, also wirklich ein Verschmelzen lassen. Man erinnert sich an Saint-Exupéry, ne, mit dem Schaf, das kleine stößige Schaf. Ja, ja. Da kommt dann die Rose als Stütze. Ne? Das sind alles die Bilder, die Domin sicher auch.
Und ein Bibelmotiv natürlich, der gute Hirte.
Ja, was eben auch zeigt, dass diese ganzen Bibelmotive in Hilde Domin ganz tief schlummern. Ne?
Mein Tausch, Sie waren in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie lange, ich glaube 5, in den letzten Lebensjahren von Hilde Domin eine Vertraute, eine
Freundin.
Freundin, ja. Sie waren auch unmittelbar in der Nähe der Umstände, als sie gestorben ist. Das haben Sie auch in Ihrer Biografie geschrieben. Mein Vorschlag wäre, dass Sie diese Passage lesen.
Also ich habe das als Prolog vorausgesetzt, weil ich eben nicht mit dem Tod enden wollte bei Hilde Domin in der Biografie, sondern ich beginne mit dem Tod, weil ich ihr da ja erst nahe gekommen bin und weil ich da erst die Möglichkeit hatte, in ihr Leben reinzuschauen durch die vielen Briefe bei der Nachlassverwaltung und quasi zurückgeblättert habe in ihrem Leben.
Denn sie war nicht so toll und bereit zu Selbstauskünften. Ja.
Nein, das war ganz klar. Das sollte nach ihrem Tod geschehen. Da fand man ja diese viele tausend Briefe in ihrem Kleiderschrank. Und sie schrieb ja 1966 schon an einen Romanisten, mein Leben wird einmal ein interessanter Gegenstand für Literaturgeschichtler werden.
Sie wollte, dass man das findet. Die hätte es ja vernichten können.
Im Moment ist es mein Gegenstand. Und sie hat keiner dieser Briefe mit irgendeinem Sperrvermerk versehen. Das war ja quasi der Hilferuf, ne? Also die Mindestutopie hält so lange, bis ja beide nicht mehr da sind. Aber dann soll die Welt doch einfach sehen, wie meine Gedichte entstanden sind und was mich getragen hat, dass das die Worte waren und nicht unbedingt das andere. Und was machst du heute Morgen? Ich gehe in die Stadt und kaufe Handschuhe. Wer geht denn mit? Ich gehe alleine, das kann ich gut genug. Oh Hilde, dann nimm doch den Stock mit, überall liegen tückische Eisplatten auf dem Gehwegen. Du sollst mich nicht älter machen, als ich bin. Ich gehe noch recht gut ohne Stock. Naja, dann pass gut auf dich. Der 22. Februar war ein klirrend kalter Wintertag. Ein Taxi fährt Hilde Domin vom Greinbergweg zur Heidelberger Bismarckplatz. Sie wird in zwei großen Kaufhäusern gesehen, wie sie sich energisch nach Handschuhen erkundigt. Doch man hat bereits die Frühjahrskollektion ausgestellt, die Winterware ist rar und Hilde Domin begibt sich auf den Heimweg ohne Handschuhe. Kurz vor Mittag klingelt mein Telefon. Liebste, ich bin in der Uniklinik, mach dir keine Sorgen. Vielleicht ist das Bein verstaucht, aber ich gebe dir mal den Arzt, der soll dir alles erklären. Bitte komm doch gleich. Ach. Später in der Notfallambulanz klärt mich der Professor unter vier Augen über die Operation auf, die nicht nur wegen des hohen Alters der Patientin riskant ist. Auch die Zeit nach der OP bleibt gefährlich und körperliche Einschränkungen müssten in Kauf genommen werden. Hilde Domin, eingeschränkt beweglich und pflegebedürftig, sie wird es nicht ertragen, ihre Unabhängigkeit aufzugeben. Hilde Domin ist erleichtert, dass ich jetzt bei ihr bin. Jetzt macht das alles meine jüngere Schwester für mich, erklärt sie den Ärzten. Jüngere Schwester nannte sie mich immer, nicht etwa Tochter. Und ihre Erklärung war, denn dann hättest du nicht nur mein Blut, sondern auch Erwins Blut in dir. Eine der Aussagen, die ich erst lange Zeit nach ihrem Tod realisieren würde. Ich gebe den Ärzten Auskunft über Tabletten, Krankheiten, Befunde. Wie gesund Hilde Domin doch ist, fast alle Medikamente sind pflanzlich. Ginkgo, Weißdorn, Ginseng dienen fast ausschließlich der Kräftigung von Geist und Körper. In dem Maße, wie Hilde Domin ruhiger wird, nehmen ihre Schmerzen zu. Der Blutdruck steigt trotz der Medikamente stetig an. Die Ärzte entschließen sich nun, sofort zu operieren. Hilde Domin hasst Krankheiten und Gebrechlichkeiten. Ihre Unterschrift zur Einwilligung für die Operation ist ein großer Strich quer über das Papier, als ob sie damit alle Risiken eliminieren könnte. Die Unterschrift wird nicht akzeptiert. Nun muss ich für sie unterschreiben. Mittlerweile liegt Hilde Domin quer im Bett, rutscht immer mehr an den Rand, sucht menschliche Nähe. Eigenartig. Quer im Bett zu liegen war ihre Eigenart. Jederzeit war sie bereit, sofort aufzuspringen. Fluchttier. Jetzt gibt sie dem Personal mit energischer Stimme Anweisungen. Nein, nicht schmerzhaft langsam ausziehen. Nehmen Sie eine große Schere und schneiden Sie das alles auf, fordert sie den zögernden jungen Pfleger auf. Und der durchtrennt die gute Kleidung. Soll sie sich in dieser Situation um so etwas Unwesentliches wie Kleider kümmern? Zwischen den Schmerzschüben besprechen wir, was zu erledigen ist. Die morgige Lesung muss wohl abgesagt werden. Die Blumen soll ich gießen, die geplante Italienreise stornieren und ihren Kulturbeutel so packen, als ob wir verreisen. Mein Herze, wir sind verreist. Die Zeilen aus dem Abschiedsgedicht für ihren Mann Erwin Walter Palm bewegen mich. Der Pfleger holt Hilde Domin ab, um sie zum Operationssaal zu fahren. Ich begleite sie, ich halte sie fest an ihrer Hand. An der Schleuse zum Operationssaal dann ihre Bitte. Ach, Liebste, komm doch mit rein, ich habe Angst. Wie kann ich sie trösten? Ich küsse sie zum Abschied auf die Stirn. Liebes, bedenk doch, dass du in so guten Händen bist. Hilde Domin schaut mich lange an. Ja, ich bin in guten Händen. Ich ahne nicht, dass dies ihre letzten Worte an mich sind. Um 7 Uhr abends bin ich wieder in der Klinik. Hilde Domin liegt im Wachraum, an viele Geräte angeschlossen, als könnten die kleinen, regelmäßigen Kurven ein Abbild ihres bewegten Lebens sein. 2-mal hat man sie mittlerweile reanimiert. Jetzt schläft sie tief. Der Anästhesist ist zuversichtlich. Der Zustand der Patientin scheint endlich stabil zu sein. Im Laufe der Nacht wird sich wohl nichts mehr ändern. Sie sollten jetzt nach Hause gehen. Wir informieren Sie umgehend, wenn sich der Zustand der Patientin verändert. Um 9:15 verlasse ich die Klinik. Ich bin noch keine 10 Minuten unterwegs, als mein Mobiltelefon klingelt. Vielleicht ist es doch besser, Sie kommen wieder. Der Zustand der Patientin ist kritisch geworden. Um 21:29 eile ich in den Wachraum, über dem die großen Zeiger die Zeit weiterschieben. Die Schwestern halten mich auf. Bitte, warten Sie noch einen kleinen Moment. Hilde Domin ist um 21:28 gestorben. Sie scheint nur zu schlafen. Noch warm, rosig, friedlich. Sie wird mich spüren. Ich halte sie bis Mitternacht im Arm. Mich ruft der Gärtner. Unter der Erde, seine Blumen sind blau. Tief unter der Erde, seine Blumen sind blau.
Die letzten Zeilen sind aus einem Gedicht von Hilde Domin. Und vielleicht sollten wir aufhören mit einem Gedicht von Hilde Domin.
Rückzug. Ich bitte die Worte zu mir zurück. Ich locke alle meine Worte, die Hilflosen. Ich versammle die Bilder, die Landschaften kommen zu mir, die Bäume, die Menschen. Nichts ist fern, alle versammeln sich. So viel Helle. Ich, ein Teil von allem, kehre mit allem in mich zurück und verschließe mich und gehe fort. Aus der blühenden Helle, dem Grün, dem Gold, dem Blau, in das Erinnerungslose. Und dem möchte ich hinterher schicken. Nein, es blüht hinter dir her.
Vielen Dank, Marion Tauschwitz. Das war die zweite Folge über Hilde Domin mit Marion Tauschwitz. Theo Schneider hatte mit ihr geredet in podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Sehr, sehr lieben Dank, dass Sie zugehört haben und dass Sie das so sehr interessiert.